Stell dir vor, du stehst im Käfig oder auf der Matte. Zweite Runde. Dein Gegner ist explosiv und du merkst, wie dein Puls hochschießt. Dein Körper fühlt sich schwer an. Kein Wunder, deine Atmung wird flacher. Und plötzlich fragst du dich, warum reagieren meine Arme nicht mehr so schnell wie im Training? Warum habe ich das Gefühl, dass meine Ausdauerleistungsfähigkeit nicht so gut ist, wie ich sie trainiert habe? Genau das ist der Moment, in dem dein Nervensystem schon längst mit dir spricht. Nur meistens hören wir nicht richtig hin. Wir denken, wir müssen einfach mehr beißen, mehr pushen. Aber die Wahrheit ist, dein Nervensystem ist der beste Coach, den du hast, wenn du lernst, seine Signale zu verstehen. Und das gilt nicht nur unmittelbar für den Performance- oder den Wettkampfbereich. Erinner dich mal an eine Situation, die du im Training vielleicht hattest. Wenn eine gewisse Bewegung wieder schmerzt, die Beweglichkeit eingeschränkt ist oder du deine Leistung heute einfach nicht ansatzweise so abrufen kannst, wie du gerne möchtest. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Nervenstark, der Podcast, der sich gezielt mit dem Nervensystem im Kampfsport befasst. Ich bin Lara, deine Trainerin und dein Podcast-Host hier. Und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal am Start bist. Falls du das erste Mal hier bist, habe ich eine kleine Empfehlung für dich. Starte mit der von mir angepinnten Podcast-Folge im Bereich Trailer. Das ist bestimmt der längste Trailer der Geschichte, weil er nicht kurz und knapp ist, sondern eher ausführlich. Aber es lohnt sich definitiv, dort mal reinzuhören und dir eine Basis rund um das Thema neurozentrierte Sichtweise und Nervensystem zu schaffen. Dass du einfach vielleicht nicht so viele Fragezeichen im Kopf hast, sondern weißt, okay, was ist der neurozentrierte Ansatz? Was ist Neuroathletiktraining eigentlich? Was ist es nicht? Ich habe damit ein paar Mythen aufgeräumt. Also wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann kann ich dir nur empfehlen, da definitiv mal in die Podcast-Folge reinzuhören. Du darfst aber selbstverständlich auch gerne bleiben. Ich will dich jetzt hier nicht wegschicken. So, in diesem Sinne, du weißt, worum es geht heute. Und ich würde sagen, lass uns direkt in die Folge starten. Heute gibt es keine Heldengeschichten mit Hundebissen etc. Es ist nichts passiert, glücklicherweise. Dreimal auf Holz klopfen. Deshalb schnall dich an und lass uns in die neue Folge starten. Attacke! Das Wort Nervensystem ist natürlich ziemlich groß gefasst. Ne? Und ich habe mich gestern mit einem Trainerkollegen unterhalten. Ganz liebe Grüße gehen erstmal raus an den Jens. Auch ein Neuro-Performance-Trainer. Und wir haben uns über den Begriff Neuroathletiktraining unterhalten und sehr ähnliche Ansichten rund um das Thema auch ausgetauscht. Manchmal denkt man ja, okay, ich bin irgendwie so einsam auf einem Schiffchen hier mit meiner Sichtweise rund um das Thema Neuroathletiktraining und wie manche Personen Neuroathletiktraining kommunizieren. So als einzig wahre Wunderwaffe und alles andere muss nicht mehr gemacht werden, was ja totaler Quatsch ist. Und dann habe ich mir gestern echt noch so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich auch selber mit dem Thema in Zukunft umgehen möchte. Also das Nervensystem wird weiterhin meine Expertise bleiben. Ich habe wirklich sehr starke Ergebnisse mit dem Ansatz erzielt. Aber ich will mich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, nennen wir mal das Kind beim Namen, ich will mich von dem Begriff Neuroathletiktrainer differenzieren, weil Jens und ich auch gestern darüber gesprochen haben, dass es einfach viel tiefgründiger ist als reines Neuroathletiktraining. Aber da mache ich mir die Tage einfach noch mal ein paar Gedanken. Es stehen ein paar Entscheidungen aus, also es ist gerade eine sehr spannende Umbruchzeit für mich. Keine Sorge, der Nervenstark-Podcast ist eine Konstante, der bleibt auf jeden Fall. Aber es ist super spannend, was sich intern von der ganzen Bubble halt so entwickelt, in welche Richtungen Leute gehen, wie schwurbelig das auch manchmal wird. Also das ist echt wild, ne? Menschen können schon echt wilde Entscheidungen treffen. Aber gut, wir wollen uns heute umfangreicher mit dem Nervensystem befassen und mit der Art und Weise, wie das Nervensystem kommuniziert. Dabei reduziere ich das Nervensystem nicht nur auf den Bereich Neuroathletik, sondern habe mich bewusst dafür entschieden, das Nervensystem als sich zu nennen oder zu sagen, der neurozentrierte Ansatz oder die neurozentrierte Denkweise, weil es mehr ist als nur Neuroathletik, in Anführungszeichen Neuroathletik. Dein Nervensystem ist quasi die Schaltzentrale deines Körpers. Das aber gleichzeitig auch nicht bedeutet, dass alles andere total unwichtig ist und dass biomechanische Ansätze, ne, dass Krafttraining, Beweglichkeitstraining jetzt so hinten rüberfallen, so nach dem Motto, okay, ich kann jetzt alles mit Neurodrills lösen. Darum geht's ja tatsächlich auch gar nicht, sondern es soll ja die Voraussetzung für eine Bewegung verbessert werden. Aber im ganz globalen Sinne ist alles, was du wahrnimmst, sei es Spannung, Müdigkeit, aber auch Energie und Fokus, über dein Nervensystem laufen. Und es ist ständig dabei, dir quasi Feedback zu geben, ne, wie die Spannungsverhältnisse sind, wie das Energielevel ist. Also das ist ja eine richtige Feedback-Schlaufe. Da sind ganz viele Mechanismen dran beteiligt. Es wäre wirklich respektlos dem Nervensystem gegenüber, das alles nur auf gewisse Areale oder Instanzen runterzubrechen, weil der Körper an sich super, ja, komplex ist, metabolisch sehr flexibel und man nicht immer, ja, nur einer Sache eine präzise Aufgabe, sag ich mal, zuschreiben kann. Also man muss sich Leute wirklich ganzheitlich angucken oder sich Ziele, sich Bedürfnisse ganzheitlich anschauen. Und das Spannende dabei ist, dass dein Körper dir schon mit kleinen Signalen zeigen kann, ob du gerade im grünen Bereich bist. Also da würde ich jetzt mal so Leistungsfähigkeit einordnen, ob du fokussiert bist, ob du präzise und reaktionsschnell in deinen Bewegungen bist oder ob quasi die Signale schon auf rot geschaltet sind. Das heißt, Stress, Überlastung und einhergehend damit auch eine höhere Verletzungsgefahr. Wobei Stress auch wieder kontextabhängig ist. Wenn ich Stress habe vor einem Wettkampf, ist das schon ziemlich gut, weil sich dann meine Herzfrequenz, meine Atmung, mein Puls an die Belastung anpassen. Aber wenn ich jetzt ganz entspannt hier zum Beispiel sitze und die Podcast-Folge aufnehme und ich habe auf einmal extrem Stress, sollte ich mich schon hinterfragen, okay, was ist da jetzt gerade los? Das kann dann auch mit mentalen Sachen zusammenhängen, aber Stress sollte in dem Fall kein Dauerzustand sein, um das nochmal so ein bisschen voneinander zu differenzieren. Wenn du jetzt persönlich erkennst oder erkennen kannst, was die richtigen Marker sind für dich, wo dein Körper dir vielleicht schon Signale gibt, wo du noch nicht genau hingeschaut hast, weil du es an der Stelle vielleicht auch noch nicht wusstest oder weil du dir noch nicht die Zeit genommen hast, mal genauer in dich reinzuspüren, kannst du das jetzt natürlich mit der Podcast-Folge nachholen? Ich meine, du hast sie ja gestartet, um auch mal zu schauen, hey, was sagt die mir da jetzt? Was gibt die mir da jetzt für Tipps und Tricks quasi mit auf den Weg? Aber du kannst einen enormen Impact auf deine eigene Performance haben und deine Performance massiv steigern, ohne wirklich diesen Gedanken, ich muss mehr machen, sondern ich muss an der Stelle eher passendere Dinge machen, Dinge, die mehr zu mir, meiner Bewegung, meinen Bedürfnissen passen, als ständig quasi mit dem Vorschlaghammer auf den Körper zu hauen und zu sagen, ja, irgendwann wird er schon begreifen, was ich von ihm will und irgendwann wird er schon verstehen, dass ich möchte, dass er robuster wird oder sonst was. Ich meine, wir leben ja aktuell auch in einer Zeit, vor allen Dingen auch im Bereich der Trainingswissenschaften, der Bewegungswissenschaften, der Therapien, wo man ja einfach mal gezielter hinschaut und wo man dieses, ja, du musst nur mehr machen und härter arbeiten, in den Hintergrund rückt und mal wirklich genauer hinschaut, wo das Problem jetzt an der Stelle liegt. Und ich würde mit dir gerne mal schauen, welche Signale hier besonders wichtig sind aus meiner Perspektive. Und dann natürlich auch in Bezug auf das Nervensystem und in Bezug dann auch auf verschiedenste Übungen und Einblicke, die ich dir dazu aus meiner Arbeit geben kann. Da gibt es natürlich noch einige weitere. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es nur die 4 Signale sind, die ich jetzt gleich mit dir kommunizieren will, sondern Da gibt's natürlich noch einige mehr. Nur wenn ich jetzt alle Signale deines Körpers, ne, auch so im Bereich der Innenwahrnehmung und was weiß ich nicht aufliste, sitzen wir beide morgen noch hier und ich habe mich auf die vier relevantesten in dem Sinne fokussiert, dass ich sage, da hatte jeder schon mal mindestens mit einem dieser Faktoren zu tun. Und Signal Nummer eins, ich glaube, ich weiß nicht, ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber 90% der Leute haben mit dem ersten Signal schon unfassbar viel zu tun gehabt, nämlich mit Verspannungen. Und die erste Reaktion, die man auf Verspannungen hat, ist ja oft, dass man dehnen will, dass man massieren will, dass man die Verspannung ja im wahrsten Sinne des Wortes rausmassieren will. Man lässt sich vielleicht auch einrenken und merkt dann so die ersten 2 Stunden, hey, das ist voll cool, ich fühle mich besser und irgendwann kommt dieser Muskeltonus und diese Verspannung halt wieder. Und Verspannungen sind ein sehr effektives Mittel deines Nervensystems, um dich zu schützen. Um vielleicht auch zu sagen, hey, die Bewegung oder die Einheit, die du gerade geplant hast, ist nicht angepasst an die Fähigkeiten und an die Ressourcen, die ich dir in dem Moment zur Verfügung stellen kann. Ne? Weg davon zu sagen, ich muss das rausdehnen, ich muss das rausmassieren oder sonst was, sondern Verspannung als eine Art Schutzmechanismus und als eine Art Kommunikationsmittel zu verstehen und zu sagen, okay, wieso habe ich denn immer Probleme im Nacken, in den Schultern? Ne? Das ist ja so die häufigste Ansammlung an Verspannung, sage ich jetzt mal, ne, um zu schauen, okay, hat jetzt prinzipiell der Bereich ein Problem? Ne, habe ich wirklich Probleme im Nacken und in der Schulter auf muskulärer Ebene? Habe ich vielleicht auch auf neurophysiologischer Ebene ein Problem? Ne, sind da Nerven vielleicht nicht so in ihrem Gleitverhalten, wie sie vielleicht hätten sein müssen? Oder liegt die Ursache ganz woanders? Beispielsweise im Bereich deiner Augen, deines Kiefers, ne, deines Gleichgewichtssystems. Es gibt, jetzt muss ich das gut formulieren, es gibt Kerne und es gibt Bereiche deines Nervensystems, die für deine Nackenstabilität verantwortlich ist. Und diese Kerne liegen unter anderem in deinem Gleichgewichtssystem, beziehungsweise dein Gleichgewichtssystem ist für diese Kerne verantwortlich. Das heißt, mit suboptimalen Gleichgewichtsinformationen kann es auch dazu führen, ne, weil dein Körper ja wissen will, hey, wo bin ich im Raum und wie ist die Beschleunigungsrichtung, dass diese Informationen nicht ausreichen, um deinen Anforderungen gerecht zu werden und dementsprechend der Muskeltonus höher wird, um deinen Nacken besser zu stabilisieren. Um da mal so einen ganz kurzen Exkurs zu machen. Ein zweiter Faktor für Verspannung kann natürlich auch die Atmung sein. Die Atmung habe ich tatsächlich auch als zweiten Punkt der Signale. Also wenn du merkst, dass deine Atmung plötzlich flach wird, kurz wird, ne, wenn du merkst, du atmest sehr flach in den Bauchraum rein, du kriegst Atemnot bei teilweise sehr banalen und einfachen Bewegungen und Abläufen wie Treppensteigen, ist das zum einen ein Signal dafür, dass dein Körper möchte, dass du genauer hinschaust. Andererseits kann man hier auch die Verknüpfung schaffen, hey, hat meine Atmung auch Auswirkungen auf meine Verspannung? Ne, und da merkst du, dass das Geflecht nicht eindimensional ist und dass man nicht sagen kann, das und das bedingt immer unbedingt das und das, sondern dass man da an der Stelle rauszoomen darf und mal schauen darf, okay, hängt das miteinander zusammen? Bringt mir das was, wenn ich die Atmung aufarbeite für meine Verspannung? Bringt mir da auch vielleicht mal die Aufarbeitung meiner Verspannung was für die Atmung? Und hängt dann immer ja ganz individuell von den Voraussetzungen der Person ab und vor allen Dingen von der Zielsetzung. Ne, wenn du gar keine Performance anstrebst, sondern eher sagst, ich will im Alltag fitter werden, ist das schon wieder was anderes, als wenn ein Profiathlet zu mir kommt und sagt, ey, ich muss in meinen Kicks oder in meinen Schlägen dynamischer werden, aber ich merke, der Nacken verspannt und ich komme gar nicht so weit in die Bewegung rein. Und dann kann ich mir auch angucken, gibt es Verletzungen der Atemhilfsmuskulatur, gibt es Rippenbrüche, was da teilweise auch sehr häufig vorkommt. Signal Nummer 3 sind Blick- und Gleichgewichtsmittel oder Gleichgewichtsgeschichten, Symptome, Faktoren, nenn es wie du willst. Wenn du merkst, dass beispielsweise deine Augen schnell ermüden oder dein Gleichgewicht schwankt, wenn du jetzt, ich sag mal, du sitzt und du stehst auf und du brauchst so ein paar Sekunden, Ne? Oder du merkst zwischendurch, du gehst ganz locker spazieren mit dem Hund oder alleine oder mit einer Freundin oder mit wem auch immer und du merkst so, oh, irgendwie wird dir so ein bisschen schwindelig, so ein bisschen, oh, ne? Fühlt sich nicht gut an. Ist das ein Zeichen, dass dein Nervensystem innerlich schon ein bisschen am Kämpfen ist? Da ist auch wieder die Verknüpfung visuelles System, die Augen, Gleichgewichtssystem, im Innenohr, Verspannungen im Nacken-Schulterbereich, habe ich mich jetzt voll drauf fokussiert. Verspannungen können auch überall anders im Körper vorkommen, aber das ist immer so das Primäre, was mir dann auch in den Kopf kommt. Wenn jemand sagt, ich habe eine Verspannung, denke ich immer sofort an den Nacken. Nacken- und Schulterbereich, deswegen nimm mir das an der Stelle nicht übel. Aber deine Augen und dein Gleichgewichtssystem können an der Stelle schon sehr viele Signale senden, um zu sagen, hey, da ist gerade was nicht in Ordnung. Und dann auf Bereich oder auf dem Level, nicht in dem Bereich, auf dem Level der Performance kannst, ich habe jetzt einen Performance-Teil rausgenommen, nämlich die Reaktionsgeschwindigkeit, ne, kann aber auch in Form von präzisen Bewegungen sein, wenn du merkst, boah, ich habe irgendwie meine Präzision verloren und irgendwie will die gar nicht so wiederkommen. Aber auch kleine Verzögerungen, wenn es um die Reaktionsgeschwindigkeit bzw. Schnelligkeit geht. Oder Zittern, ne, kann auch ein Kommunikationsmittel deines Nervensystems sein, als Frühwarnsignale, dass dein Körper beispielsweise, wie ich es gerade auch gesagt habe, bessere Informationen braucht, eine bessere Bewegungsplanung braucht oder teilweise, ich will das Wort einfach nicht benutzen, oder eine optimalere Regeneration. Das Thema Regeneration und Prävention, wobei Regeneration ja mittlerweile immer mehr in den Vordergrund rückt, weil Leute verstehen, dass man nicht immer alles abverlangen kann und dafür aber im Umkehrschluss nichts tut, damit der Körper sich regenerieren kann, ist so dieser präventive Bereich für viele Leute super langweilig. Dabei ist er mitentscheidend. Ne? Wir reden immer von Performance, wir reden von Rehabilitation, wir reden von Regeneration. Aber selten, ich glaube, es kam noch nie vor, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich möchte präventiv was tun, können wir mal schauen, was ich an meinen Bewegungen, an meiner Art und Weise zu trainieren so optimieren kann, dass ich das Verletzungsrisiko minimieren kann. Man kann es nie ganz ausschließen, das wird bei weitem nicht passieren. Leider, ne, das würde ich jedem Athleten wünschen, dass man sagen kann, ey, wenn du das und das machst, dann ist die Verletzungsgefahr gleich null. Das kann aber niemand, weil auch immer unvorhersehbare, meine Güte, Faktoren da eine Rolle spielen. Aber wenn ich als Profisportler in der Position wäre, zu sagen, ich kann das auf ein Minimum reduzieren und die Wahrscheinlichkeit dafür reduzieren, würde ich das sofort machen. Nur ich persönlich hatte damals diese Weitsicht auch nicht. Deswegen ist so der Bereich Prävention auch ein sehr wichtiger, um Sicherheit für Bewegung zu gewährleisten, eine bessere Bewegungsplanung an das Nervensystem zu geben und dementsprechend auch die ganze Trainingssteuerung dann auch nochmal zu optimieren. Okay, was kannst du konkret tun? Und hier möchte ich dir ein paar Tools mit auf den Weg geben, die du für dich sofort nutzen kannst, wenn du möchtest. Auch wieder, wie immer, teste, was für dich funktioniert. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, ne, weil ich immer sage, ja, du musst einen Retest machen, teste das, ne, guck, ob sich das positiv auswirkt. Ich denke mittlerweile, wenn du heute nicht beim ersten Mal oder zum ersten Mal dabei bist, hast du verstanden, dass du die Dinge, die ich dir sage, nicht einfach kopflos durchführst, sondern dass du dir schon Gedanken machst und schaust, hat das einen Mehrwert für mich, ja oder nein. Und das erste Tool, was ich dir mitgeben möchte, ist der sogenannte Bodyscan, den du vor dem Training oder vor dem Fight nutzen kannst. Du kannst diesen Bodyscan im Stehen machen. Ich finde den immer super, wenn man sich hinlegen kann. Und du scannst quasi deinen Körper einmal komplett von oben nach unten und fühlst mal richtig in jede gefühlt einzelne Zelle rein und fragst dich, wo ist Spannung, wo ist Leichtigkeit, wo ist Kribbeln, wo ist Schmerz. Ne? Das ist wirklich spannend, wenn du dir einfach mal die Möglichkeit gibst, diesen Körperscan zu machen und mal zu fühlen, was geht denn da gerade ab. Ich hatte das teilweise so, dass ich diesen Körperscan nach meinem Krafttraining gemacht habe, um noch im Yoga, sagt man ja, so ein bisschen nachzuspüren. Und es ist teilweise krass, wenn man dem Körper die Chance gibt, zu kommunizieren, was da alles bei rumkommt. Ne, teilweise auch ziemlich witzige Sachen, ne, wo man denkt, wieso kribbelt jetzt mein kleiner Zeh? Aber da mal ein Bewusstsein für seinen eigenen Körper zu schaffen, ist ein sehr, sehr wertvolles Tool. Und zeigt dir, wie gesagt, sofort, ob du heute pushen kannst, wenn du das jetzt vor deinen Trainingseinheiten machst, oder ob du vielleicht ein bisschen was anpassen oder rausnehmen solltest. Wie gesagt, wenn du das vor dem Training machst. Ich habe ja gerade gesagt, ich mache das auch häufig danach. Aber manchmal mache ich morgens auch so eine kleine Mobility-Yoga-Session. Und da fühle ich schon, okay, bin ich heute Abend bereit für die Matte, also bereit fürs BJJ, oder bin ich eher bereit für eine funktionale Trainingseinheit? Das steuere ich teilweise abhängig von meinem Gefühl. Ich habe einen roten Faden, ich habe eine Trainingsplanung, alles cool. Aber wenn ich merke, dass ich den Anforderungen der jeweiligen Einheit heute aus gewissen Gründen, warum auch immer, nicht gewachsen bin, dann gestehe ich mir das in dem Fall auch ein und passe das dann so an, wie das für mich passt. Und dieser Bodyscan ist ja oberflächlich betrachtet nichts anderes als eine Visualisierung. Und eine Visualisierung von Körperregionen wird quasi im somatosensorischen Kortex im Parietallappen verarbeitet, beziehungsweise der Parietallappen, dieser sensomotorische Kortex im Parietallappen, wird durch die Visualisierung der Körperregion sehr stark aktiviert. Das schafft sehr starken Impact. Und dein Parietallappen ist zum Beispiel für Berührungs- und Schmerzsensibilität verantwortlich, aber auch für Sensorik. Also wenn man Sensorikdefizite hat, beispielsweise an Narben oder Tätowierungen, oder wenn du Probleme bei der räumlichen Orientierung hast, auch für den Performance-Bereich gar nicht so unspannend, und spielt eine Rolle bei wiederkehrenden Verletzungen. Dann schaue ich mir immer an, wenn ein Athlet mir sagt, ey, ich bin ständig verletzt, und dann noch mit dem kleinen, aber feinen Hinweis immer auf einer Körperseite, weiß ich für mich abgespeichert, okay, da sollten wir vielleicht mal in den Parietallappen reingucken und mal schauen, wie sich die Drills dementsprechend auf die Performance auswirken. Das heißt, du kannst mit dem Bodyscan natürlich ein Bewusstsein für deinen eigenen Körper schaffen, auf jeden Fall. Du kannst aber auch basierend auf dem Nervensystem durch die Visualisierung dieser Körperregion die Aktivierung im Parietallappen forcieren. Wenn du Themen hast, die in diese Berührungs- und Schmerzsensibilität reingehen, wenn du Sensorikprobleme hast, wenn du weißt, ey, es gibt eine Stelle am Knie jetzt, das ist mir jetzt zuerst in den Kopf gekommen, weil es bei mir persönlich so ist, wo du Bereiche noch nicht spüren kannst, du hast Probleme, dich räumlich zu orientieren, oder du hast wiederkehrende Verletzungen auf einer Körperseite, kann dieser Bodyscan ein Tool dafür sein, das Ganze zu optimieren und aufzuarbeiten. Der zweite Punkt ist die Atemkontrolle. Super bekannt und oft gemacht. Und wenn du merkst, dass dein Nervensystem hochfährt, nutzt man ja sehr oft parasympathische Atemtechniken, beispielsweise Bauch- und Zwerchfellatmung oder eine verlängerte Ausatmung, um den Parasympathikus zu aktivieren, quasi das sogenannte Bremssystem, sage ich jetzt einfach mal, um den Sympathikus, der für Aktivität verantwortlich ist, wieder ein bisschen runterzufahren. Das kann funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich dir in einer der Folgen nicht schon mal erzählt habe, dass ich eine parasympathische Atemübung bei einem Athleten gemacht habe und die hat genau das Gegenteil bewirkt. Herzfrequenz ist hochgefahren, Puls ist hochgefahren anstatt runter. Das kann auch passieren, Also das ist nicht, dass du denkst, dass du falsch bist oder sonst was, sondern es ist einfach in dem Fall nicht die Atemtechnik, die dein parasympathisches System aktiviert. Punkt. Mehr ist es an der Stelle auch nicht. Und viele Kampfsportler atmen ja dann sehr lange aus, versuchen sich selber zu beruhigen. Und das kann an der Stelle ein sehr hilfreiches Mittel sein. Das kann sowohl für den sympathischen Teil, wenn ich merke, ich muss mich eher hochfahren als runterfahren, sinnvoll sein. Das kann aber auch der Fall sein, wenn du merkst, boah, ich bin gestresst, ich bin die ganze Zeit in der flachen Atmung, ich merke vielleicht sogar meinen eigenen Herzschlag. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dann hört man so oder man merkt sein eigenes Herz so pochen, wenn man total aufgeregt ist, Stress hat oder sonst was. Dann ist das so richtig, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn die Situation kommt, dass mir das Herz so aus der Brust rausspringt. Und da parasympathisch zu arbeiten mit der Atmung kann ein wertvolles Tool sein. Such dir dafür aber bitte die passenden Atemtechniken auch raus. Punkt Nummer 3, Augen- und Gleichgewichtsübungen. Natürlich, großes Thema, ne, da kann man für die Augen und fürs Gleichgewichtssystem nochmal ein eigenes Fass aufmachen. Die Augen spielen eine sehr zentrale Rolle für Bewegungen, sind quasi der primäre Motor dafür, ne? Deine Augen und dein Gleichgewichtssystem arbeiten eng zusammen, auch mit deinem Kleinhirn und sorgen für reflexive Stabilität, für Genauigkeit, für so viele Dinge, die mit der Bewegungsplanung zu tun haben, dass es hier vermessen wäre, einzelne Übungen rauszusuchen. Du kennst ja schon die Augenliegestütze, die habe ich ja auch super oft hier im Podcast schon so ein bisschen aus der neurophysiologischen Perspektive rausgezoomt. Was machen die Augenliegestütze eigentlich? Wofür sind sie gedacht? Ne, das sind zum Beispiel so Übungen, die einige verwenden, die aber teilweise immer noch zu laissez-faire genutzt werden und die teilweise auch an der falschen Stelle genutzt werden. Aber die Augen haben nicht nur die Aufgabe zu sehen. Man sagt in der Neuroathletik so schön, die Augen schauen und das Gehirn sieht. Ne, weil natürlich die Lichteinstrahlungen über die Netzhaut, ne, über den Sehnerv dann auch dementsprechend noch weiter verarbeitet werden. Es entstehen Bilder, Farben, Formen. Es gibt in einem Kortexbereich die Wo-Bahn, es gibt die Was-Bahn. Also was sehe ich, wo sehe ich das? Ne, verschiedenste Fähigkeiten, die dein visuelles System mitbringen muss. Peripheres Sehen, Blickverfolgung, Blickstabilisation, scharfes Sehen. So viele Dinge, die die Augen leisten müssen und die Augen, wie gesagt, nicht nur die Fähigkeit des Sehens an sich haben, sondern auch in verschiedenen neuronalen Bereichen einen sehr, sehr großen Impact haben, genauso wie das Gleichgewichtssystem. Ne, das ist auch ein Thema. Ich habe da ja schon einige Folgen drüber gemacht, wo es definitiv, ja, lobenswert wäre es auf jeden Fall, aber wo es wertvoll ist, da mal hinzuschauen, wenn du merkst, dass ja dein Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist oder du merkst, ey, es gibt gerade Signale an meinem Körper, die ich auch einfach nicht verstehe. Ne? Das ist völlig normal und deswegen gibt es Trainer, Therapeuten, ne, um da mal wirklich zu sagen, hey, ich habe das und das Problem, ich habe das und das schon probiert, ich komme an der Stelle da jetzt gerade aber einfach nicht weiter. Und da kann sowohl natürlich, ne, so ein Bodyscan, den du alleine machen kannst, Atemübungen, die du alleine machen kannst, aber auch jemand, der sagt, hey, wir gucken uns mal Augen- und Gleichgewichtssystem an, einen wirklichen Mehrwert in dem Fall schaffen, je nachdem, was an der Stelle auch deine Themen sind. Und Punkt 4, Pausensignale ernst nehmen. Und Pausensignale ernst nehmen hat nichts damit zu tun, dass du dich vielleicht auch einer gewissen Demotivation hingibst, weil sind wir mal ehrlich, es hat nicht immer jeder Bock 100% auf sein Training. Das ist ganz normal. Manchmal fühlt man sich einfach nicht so. Manchmal denkt man so, oh, ne, heute, oh scheiße, ne, ich muss, aber manchmal fühlt man es einfach nicht. Das ist ganz normal. Und wenn dein Körper dir sagt, heute nicht mehr, und das Gefühl an der Stelle ist ziemlich deutlich, es gibt Athleten, die dann super erschöpft und müde sind, wo Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Antriebslosigkeit, entweder zu viel oder zu wenig Hunger ein Kommunikationsmittel sind, wo dein Nervensystem dir sagen will, heute nicht mehr, dann hörst du auch bitte auf. Ein Ruhetag mehr oder weniger schadet deiner Performance auf keinen Fall. Und ein Ruhetag kann deine Performance langfristig effektiver steigern als das 10. harte Sparring und das 10. harte Mal, ich beiß mich da jetzt durch. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass du sagst, boah, ich habe heute keine Motivation. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe auch nicht immer für alles Motivation. Ich mache es trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es mache. Ne? Da ist so ein ganz starkes Warum dahinter auch sehr entscheidend. Aber zu merken, ey, mir tut alles weh, ich habe Schmerzen, ich habe das Gefühl, ich kann heute noch nicht mal 20% von dem, was ich eigentlich kann, abrufen, sollte dich an der Stelle definitiv zum Nachdenken bringen. Das Coole an der Sache ist, wenn du lernst, auf dein Nervensystem zu hören, dann kämpfst und trainierst du nicht nur stärker, sondern auch viel intelligenter. Du kannst schneller reagieren, du kannst das Verletzungsrisiko minimieren Und du wirst dann natürlich auch mental stabiler, wenn du deinem Körper vertraust und andersrum dein Körper auch dir vertraut. Viele Kämpfer suchen ständig irgendwie den nächsten Drill, die nächste Technik, den nächsten Step in dem Sinne, dass man oft denkt, man muss noch mehr reinpacken. Dabei geht es oft eigentlich darum, die Basics zu beherrschen und die eigenen Körpersignale wahrzunehmen und zu nutzen. Das ist mit das Wertvollste, was du hast, deine eigene Körperwahrnehmung. Und die darfst du auch offen kommunizieren und einfach auch auf deinen Coach zugehen und sagen, ey, ich habe heute das und das Problem, wie können wir das lösen oder wie können wir eine bessere Lösung für den Trainingstag heute finden. Dazu sich selber zu stehen und zu sagen, ich nehme mich selber ernst, ich nehme mich selber wahr und ich weiß, dass heute einfach ein Tag ist, an dem ich Rücksicht nehmen muss. Auch ein sehr, sehr gutes Wort, Rücksicht auf den eigenen Körper. Mein Takeaway zum Abschluss und mein Tipp ist quasi, mach's dir vielleicht, ne, in Klammern vielleicht, wenn es zu dir passt, zur Routine mindestens einmal am Tag kurz in deinen Körper reinzuhören, am besten direkt morgens nach dem Aufstehen. Frag dich, was ist heute machbar? Bin ich heute in der Lage, das Training zu machen, was ich machen will? Schlaf ist dann natürlich auch eine wichtige Komponente. Schau, dass du dir vor allen Dingen in diesem Bodyscan erstmal bewusst machst, hey, wo habe ich denn die Signale? Wo merke ich denn, dass seit einer gewissen Zeit ein Thema ist? Richtung Atmung, Richtung Verspannungen, ne? Richtung Performance im Training, keine Ahnung, häufiger Kopfschmerzen, der Appetit hat sich verändert, ne? Hinter die Kulissen schauen, den Vorhang mal an die Seite schieben und sagen, hey, was ist da los? Was habe ich seit längerem? Womit kämpfe ich? Ne? Dein Nervensystem spricht mit dir, spricht immer mit dir. Die Frage ist, ob du zuhören willst, ob du zuhören kannst und ob du dementsprechend dann daraus natürlich auch die passenden Schlüsse ziehst. Es ist die eine Sache, dass ich mir bewusst darüber werde, dass gewisse Dinge nicht so laufen oder nicht so optimal sind, wie sie sein sollen und ob ich dann natürlich auch gewisse, ja, Aktionen starte, um zu sagen, ich möchte das Problem angehen. Da scheitern die meisten ja dran, ne? An dem Tun, am Machen, am Umsetzen, am Scheitern oder am die Angst davor, dass es nicht funktioniert oder sonst was. Die ist teilweise so groß, dass Leute davon so krass gehemmt werden, was sehr schade ist, weil sich, wie gesagt, dieser Blick hinter die Kulissen immer, immer lohnt. Es ist das wertvollste Tool, will ich nicht sagen. Es ist die wertvollste Fähigkeit, die wir haben. Unsere Selbstwahrnehmung, unser Selbstbewusstsein und unser Körpergefühl. Und werd mit deinem Körper quasi eins, das ist dein wertvollster Sparringspartner an der Stelle. Und mit diesem Input entlasse ich dich für heute. Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dein Zuhören. Hoffe natürlich wie immer, dass du was aus der Folge mitnehmen konntest. Ein Anliegen habe ich noch, weil ich das auch in der letzten Folge gar nicht so kommuniziert habe. Wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, würde ich mich darüber freuen, wenn du das tust, ne, wenn du mir eine ehrliche Bewertung gibst, ein ehrliches Feedback schreibst, da bin ich immer sehr, sehr dankbar für. Und wenn du den Podcast auf monetärer Ebene noch unterstützen möchtest, kannst du das natürlich auch super gerne tun. Wer würde an der Stelle denn jetzt Nein sagen? Es gibt in der Folgenbeschreibung einen Link zu einem Buy Me a Coffee. Und da kannst du ganz freiwillig meinen Podcast mit einer kleinen Spende unterstützen, die mir sehr, sehr weiterhilft, die auch nochmal eine andere Form der Wertschätzung ist, was aber nicht bedeutet, dass ich für deine Zeit nicht dankbar bin, dass ich für dein Follow nicht dankbar bin. Ne? Also da mache ich gar keine Unterschiede. Ich bin froh, dass du ein Teil der Community bist, dass du mir zuhörst, dass ich den Podcast hier für euch alle machen darf. Aber da wollte ich auf jeden Fall nochmal drauf aufmerksam machen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen, hör in dich rein und dann hören wir uns in einer Woche wieder oder je nachdem, wann du den Podcast dann auch hörst. Bis dahin, mach's gut und bleib nervenstark. Tschö mit Ö.